Das nenne ich mal einen Anspruch formuliert. Ja, aber wenn so ein Moment aufkommt, wo man sagt, irgendwie komme ich damit nicht klar, genau für sowas gibt es den Pastor. Kann man einfach anrufen, der kommt zur Not sogar vorbei. Ich weiß es, ich bin es nämlich. Ja, ich wurde mal angesprochen, warum wird eigentlich über die kleinen Propheten so wenig gepredigt? Im Alten Testament, die gibt es da nämlich. Da gibt es noch mehr so kurze Prophetenbücher. Und mich hat diese Frage nicht losgelassen. Warum eigentlich nicht? Denn ich habe tatsächlich sehr wenig selber über diese Bücher gepredigt und ich habe noch seltener darüber Predigten gehört. Also dachte ich mir, wir nehmen noch mal diese Herausforderung an. Es war auch für mich eine Herausforderung. Und zwar wollte ich mal eine Predigt halten zu einem Buch, zu dem ich selber noch nie eine gehört habe. Und dann bin ich beim kürzesten Buch der Bibel gelandet, beim Propheten Obadja. Und das ganze Buch hat genau ein Kapitel, 21 Verse. Aber wenn man es gelesen hat, dann weiß man sofort, warum ganz viele davor zurückschrecken, über dieses Buch zu predigen. Denn das ist ein Gerichtswort über das Volk der Edomiter. Obadja, der Prophet Gottes, spricht das Gericht über das Volk Edoms aus. Und schon dieses Thema, ne, Gottes Gericht, das ist für viele so ein heißes Eisen, will man nicht anfassen. Doch das Gericht Gottes, das ist eine Verheißung, die finden wir immer wieder in der Bibel. Das ist ein Thema, das sich quer vom Alten bis ins Neue Testament hindurchzieht, vom Anfang bis zum Ende. Der Gott Jahwe oder Jahwe und auch sein Sohn Jesus Christus, die sind die Liebe selbst. Auch davon zeugt die Bibel. Aber gerade darin, dass sie das sind, sind sie auch Richter dieser Welt und all seiner Völker. Denn alle Schöpfung gehört dem Schöpfer und steht vor ihm. Und deshalb ist auch der Schöpfer der Einzige, dem dieses Recht zukommt, Recht und Unrecht in seiner Schöpfung zu beurteilen. Wahre Gerechtigkeit ist ohne einen Gott, der am Ende der Zeit Gericht hält, gar nicht denkbar. Denn ihr Lieben, schaut euch um, in unserer Welt, da geht es nicht gerecht zu. Und genau diese Ungerechtigkeit in der Welt, die wird uns mit ihren Konsequenzen im Buch des Obadja vor Augen geführt. Das Strafgericht und die Sünde Edoms sind für uns heute ein gutes Beispiel, um mal auf unser eigenes Leben zu schauen. Und uns selbst mal zu hinterfragen. Wo sind wir vielleicht im Kleinen oder im Großen nicht besser als dieses Volk der Edomiter? Doch lasst uns erstmal damit anfangen, dass wir einen Blick auf diese ganze Situation werfen, in die Obadja hineingesprochen hat. Und dafür ist es gut, erstmal zu wissen, wer sind denn die Edomiter überhaupt? Die Edomiter, das war nämlich kein heidnisches Nachbarvolk der Israeliten oder so, wie viele vielleicht denken, sondern die waren eigentlich mit den Israeliten ganz eng verbunden. Das Volk von Edom geht nämlich auf Esau zurück. Und Esau, das war der Zwillingsbruder von Jakob. Und Jakob, von dem gehen alle Stämme Israels aus. Seine 12 Söhne, das sind die 12 Stämme Israels. Und deshalb heißt es auch Israel, denn Israel, das war der Name, den Jakob von Gott bekommen hat. Also allein schon von der Abstammung her waren die Edomiter mit den Israeliten verbunden, die waren verwandt. Sie waren das Brudervolk Israels. Aber damit nicht genug. Viele Edomiter verehrten ganz genauso wie die Israeliten Jahwe als ihren Gott. Sie waren also auch in Glaubensfragen lange eng miteinander verbunden. Und es gab auch ein reges Miteinander, das so weit ging, dass Teile der Edomiter als Teil Israels angesehen wurden. Wenn wir also ein Gerichtswort über Edom lesen, dann ist das mehr mit einem Gerichtswort über das Volk Israel zu vergleichen, als mit dem über irgendein anderes Volk, was von Gott nichts weiß. Wie das so ist, trotz enger Verbundenheit gab es auch zwischen diesen Völkern trotzdem immer wieder Auseinandersetzungen. Gerade diese Frage, wer herrscht jetzt hier über wen, die kam immer wieder auf. Wer hat Sagen? Darüber streiten sich die Leute doch heute immer noch, oder? Also genau die Frage, die damals schon die Brüder Jakob und Esau entzweit hat. Darüber haben auch die sich gestritten. Wer ist jetzt der Herrscher? So waren es die Edomiter, die Israel den friedlichen Durchzug durch ihr Gebiet verboten haben, als die aus Ägypten gezogen sind. Und es war Israel, das die Edomiter unter König David besiegte und ihr Gebiet dem eigenen Herrschaftsgebiet einverleibte. Es kam also trotz enger familiärer und religiöser Verknüpfung immer wieder auch zu Krieg zwischen Edom und Israel. Und genau solch eine Situation ist es, in die Obadja seine Prophetie hineinspricht. Es ist eine Kriegsprophetie. Über den Propheten Obadja selbst wissen wir übrigens nichts, außer seinen Namen. Und der bedeutet Gottesknecht. Fertig. Doch vielleicht ist es auch gut so, denn so steht gar nicht diese Person Obadja, sondern Gottes Wort im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Ganz am Anfang dieser Verkündigung steht die Ankündigung des Gerichts an Edom durch Gott selbst. Denn Gott selbst ist es, der die Nationen aufruft mit folgenden Worten: Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Nicht Israel, sondern die Nationen der Heiden werden von Gott zum Gericht an Edom aufgerufen. Also die, die Gott nicht kennen, die anderen Göttern dienen, diese Nationen macht Gott zu seinem Werkzeug, um sein Gericht an Edom zu vollstrecken. Denn alle Schöpfung ist Gott untertan, egal ob sie sich dessen jetzt bewusst sind oder nicht. Auch das muss uns immer wieder klar sein. Doch auch Gott selbst wird an Edom Hand anlegen. Denn er hat Edom klein und verachtet gemacht unter den Nationen. Da muss man wieder wissen, die Edomiter, die waren lange hoch angesehen bei anderen Völkern. Und die waren im Bund mit vielen anderen Völkern in der Umgebung. Doch selbst die eigenen Bundesgenossen werden Edom verraten und ihnen in den Rücken fallen. Gott isoliert also die Edomiter in der Gemeinschaft der Völker. Und dann ruft er sie, diese Völker, zum Kampf gegen Edom auf. Edom steht damit allein gegen Gott und die Nationen der Welt, die Gott als sein Werkzeug einsetzt. Man könnte sagen, die Edomiter sind allein auf verlorenem Posten. Gottes Gericht an Edom ist also nicht einfach ein Krieg, den er über es kommen lässt, sondern es ist vor allem diese Hilflosigkeit und diese Ausweglosigkeit. Diese Ankündigung an Edom, die zeigt uns, wie es ist, wenn man als Schuldiger vor Gottes Gericht kommt. Da ist man auf verlorenem Posten. Da ist es dann zu spät, noch irgendwas ändern zu können. Und dadurch wird dieses Buch Obadja für uns zur Mahnung. Seid vorbereitet auf den Tag des Herrn und überlegt euch gut, wie ihr vor ihn kommen möchtet. Denn der Tag des Herrn, der kommt für die ganze Welt, der kommt nicht nur für Edom. Doch dieser Gerichtsspruch über Edom, der geht noch weiter. So wird Edom verheißen, dass Gott es hinunterstoßen wird. Und was genau damit gemeint ist, das versteht man am besten, wenn man sich klar macht, wo die Edomiter gelebt haben. Ihre Heimat, das war nämlich das Gebirge Seir. Und diese geografische Lage, die sorgte dafür, dass die sich für unangreifbar hielten. Die waren irgendwie erhaben über allem. Denn schon das Gebirge war für ihre Städte oft wie so eine natürliche Festung, die schwer zu erklimmen war. Hinzu kam noch, dass die Edomiter sich selbst für klug und weise gehalten haben. Man kann den Edomitern also ohne Schwierigkeiten nachsagen, die waren wohl etwas abgehoben. Ganz buchstäblich. Äußerlich durch den Wohnort und innerlich durch die Überheblichkeit. Und Gott kündigt ihnen an, dass er derjenige sein wird, der sie auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und das ist ja sprichwörtlich bekannt. Je höher du fliegst, desto tiefer kannst du stürzen. Und hier merken wir an diesem Punkt, Gottes Gericht ist nichts Willkürliches. Sondern in der Regel ist es die direkte Konsequenz der jeweiligen Sünde. Man könnte fast schon sagen, die Sünde enthält ihre eigene Strafe bereits. So ist der Hochmut der Edomiter der Grund für ihren tiefen Sturz und ihre Demütigung vor allen Völkern. Ihre Überheblichkeit aufgrund von Klugheit, Weisheit und Stärke wird der Grund dafür, dass sie genau diese Dinge verlieren werden. Denn ihre Helden, sie werden verzagen im Kampf und ihre Weisen und Klugen werden vertilgt. Und auch das kann uns zur Mahnung werden. Wir können uns ja fragen, wo haben wir denn einen Standpunkt anderen Menschen gegenüber eingenommen, der uns vor Gott zum Fallstrick wird? Wo halten wir uns vielleicht für unübertroffen, für unangreifbar, für so klug, so intelligent? Gehen wir vielleicht mit anderen hochmütig um, indem wir auf sie hinabschauen? Wenn ich zum Beispiel den Bettler in der Fußgängerzone ansehe, halte ich mich dann für etwas Besseres, weil ich jetzt einen Job habe, ein Dach über dem Kopf? Oder wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der scheinbar ein geringeres Bildungsniveau hat als ich, rede ich dann von oben herab mit ihm? Edom wird hier zur Mahnung an uns. Eine Mahnung, die in unserer Zeit und Gesellschaft sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Denn gerade in der Wirtschaft, da gilt ja nicht selten dieses Recht des Stärkeren. Wer höhere Bildung hat, ja, der hat bessere Chancen. Wer mehr Einfluss und Geld hat, dem stehen alle Türen offen. Doch wer all das nicht hat, ja, das ist der Loser, der Verlierer unserer Gesellschaft. Das sind die Werte, die uns die Gesellschaft vor die Nase hält. Und Gott sagt uns, hier ganz klar, ich werde den Hochmütigen hinunterstürzen. Dort, wo ich also andere Menschen abwertend betrachte und behandle, da gilt diese Ankündigung Gottes ganz genauso für mich. Und ich glaube, es ist nichts Angenehmes, von Gott auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Sieht man auch an dieser Ankündigung Gottes, dass Edom ausgerottet werden wird für ewig. Denn Edom hat sich nicht nur hochmütig über Israel gestellt, sondern Edom ist am eigenen Brudervolk schuldig geworden. Denn als fremde Heere über Jerusalem, also die Hauptstadt der Israeliten, hergefallen sind, als sie es geplündert haben, was hat Edom gemacht? Nichts. Sie haben dem Bruder nicht beigestanden. Sondern sie haben es zugelassen. Sie haben es mit angesehen und sich darüber lustig gemacht. Die Not der Israeliten, das war ihre Freude. Sie haben sich sogar an den Plünderungen in Israel beteiligt. Sie halfen den Feinden Israels, indem sie den Flüchtlingen auflauerten und sie dann auslieferten an die Feinde. Die Not und das Elend Israels hat Edom zu seiner Belustigung und zur Bereicherung genutzt. Selbst wenn die Edomiter nicht die Invasoren in Israel waren, so haben sie sich doch sehr klar auf die Seite der Feinde Israels gestellt. Und deshalb gilt für sie dieses Gerichtswort am Tag des Herrn: Wie du getan hast, wird dir getan werden, dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Und wieder wird dieses Gerichtswort über Edom zur Mahnung an uns, sogar in zweifacher Weise. Zum einen stellt es uns ja auch vor die Frage, wie stellen wir uns eigentlich zum Volk Gottes? Wie stehen wir zum Volk Israel? Wenn sich die Feinde gegen Israel sammeln, Krieg gegen es führen, auf welcher Seite stehen wir dann? Stehen wir unseren Brüdern im Glauben bei? Oder ziehen wir unseren Nutzen aus dem Elend des Volkes Gottes? Und auch das ist eine Frage, die heute sehr aktuell ist. Denn auch heute gibt es ganz massive antisemitische Tendenzen in unserer Gesellschaft. Und es gibt jeden Tag massive, offensichtliche kriegerische Handlungen gegen diesen Staat, den es in Israel gibt. Ja, viele arabische Staaten haben sogar die Vernichtung und Bekämpfung des Staates Israel ganz offiziell in ihre Statuten aufgenommen. Rechte Organisationen verschiedenster Färbung sehen bis heute die Juden oder den Juden als den Feind an. Sie glauben an eine Weltverschwörung oder eine geheime Weltregierung, die von den Juden gelenkt wird. Und auch viele linke Organisationen stellen sich inzwischen ganz offensiv gegen das Volk Israel. Ob durch die Solidarisierung mit palästinensischen Organisationen, die Israel als Staat ganz klar ablehnen und bekämpfen, oder auch durch die Verbrüderung mit muslimischen Gruppen. Für sie sind die Juden die Kapitalisten schlechthin und damit das Böse schlechthin. Wir leben also in einer Zeit, in der auch wir herausgefordert sind, uns zu positionieren im Umgang mit dem Volk Israel. Wie stehen wir zum Volk Gottes, das den gleichen Gott anbetet wie wir? Auch wenn sie Jesus nicht als den Messias erkannt haben, so stehen wir genau wie die Edomiter damals neben ihnen vor unserem Gott. Und da sollte dieses Urteil über Edom uns doch zum Nachdenken bringen, oder? Es sollte uns aber auch zum Nachdenken bringen über die zweite Mahnung, die das beinhaltet. Nämlich die generelle Frage danach, wie wir mit dem Leid und der Not anderer Menschen umgehen wollen, die wir sehen. Sind wir da so drauf wie die Edomiter, dass wir das Leid der anderen mit ansehen und im schlimmsten Fall sogar noch unseren Nutzen daraus ziehen? Dass Nichtstun genauso schuldig machen kann, wie selber Hand anlegen, das sollten wir Deutschen mit unserer Geschichte begriffen haben. Denn egal, ob man selbst abgedrückt hat, oder nicht dagegen aufgestanden ist. Die Schuld für den Holocaust, die trifft alle, die nicht ganz bewusst gesagt haben, nein, ich setze mich für das Leben dieser verfolgten Menschen ein. Und genauso müssen wir uns heute fragen, wo geschieht großes Unrecht, wo erleben Menschen Leid und Not direkt vor unseren Augen und wir sehen nur zu. Wie gehen wir zum Beispiel mit der Abtreibungspolitik in unserem Land um? ungeborenes Leben zu Hunderttausenden jedes Jahr getötet. In den meisten Fällen ohne medizinisch nachvollziehbaren Grund. Wie stellen wir uns dazu? Und ich erinnere daran, stillhalten heißt befürworten. Das lernen wir durch dieses Gerichtswort gegen Edom. Oder wie gehen wir mit der Ausbeutung von Kindern in der Welt um? Muss es für mich immer das billigste Kleidungsstück und trotzdem Neues sein? Oder sollte ich auch durch mein Kaufverhalten mal besonders die Unternehmen unterstützen, die sich bewusst gegen so eine Ausbeutung stellen? Auch wenn das heißt, dass wir im Endeffekt vielleicht uns nicht mehr ganz so viel leisten können. Wenn wir die Prophetie des Obadjas lesen, dann zeigt uns das nicht nur, wie es damals war, sondern die Ankündigung des Tages des Herrn, die gilt für uns heute ganz genauso. Gott wird Gericht halten mit allen Nationen und Menschen dieser Welt. Und es ist schlichtweg dumm, das zu vergessen. Denn wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass dieser Tag kommen wird, dann leben wir anders. Dann leben wir verantwortungsvoller, dann leben wir besser. Denn dann leben wir nicht mehr einfach nur so vor uns hin, sondern wir führen unser Leben vor Gott. Dieser Blick auf den Tag des Herrn, der schenkt uns Weisheit für unser Hier und Jetzt. Und so vergessen wir nicht, dass all unser Tun eines Tages vor Gott kommt. Das Negative wie das Positive. Und wer sich zu Gott hält, für den hat Obadja auch eine Verheißung. Nämlich für die, die zum Volk Gottes gehören. Da dürfen wir uns als Gemeinde Christi heute auch getrost dazu rechnen. Denn durch Jesus haben wir dieses Anrecht bekommen, wir dürfen Kinder Gottes sein. Obadja kündigt den Sieg Israels über seine Feinde an. Denn am Tag des Herrn wird er sein Volk zurückführen. Die, die versklavt und weggeführt wurden, die werden wieder frei sein, werden heimkehren. Es wird Rettung geben auf Zion, dem Tempelberg in Jerusalem. An dem Ort, wo früher die Feinde über Israel triumphierten. Dort wird Gott seinen größten Sieg feiern. Denn das Volk Gottes wird wieder zu Gott gehören. Sie werden heilig sein. Und Gott selbst, ihr König. Dieser Blick auf die Rettung am Tag des Herrn, das ist es, was den Israeliten damals Hoffnung zugesprochen hat. Und auch heute ist der Blick auf diese Rettung unsere Hoffnung. Denn auch Jesus kündigt diesen Tag des Herrn an. Wenn er wiederkommen wird, dann kommt er als Richter dieser Welt. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann, wenn man nicht mit ihm rechnet. Und deshalb ruft Jesus uns zu, seid auch ihr bereit. Wir sind aufgerufen, uns jetzt bereit zu machen. Jetzt unser Leben auf Gott auszurichten. Jetzt umzukehren von falschen Wegen. Und jetzt Jesus als unseren Herrn anzunehmen. Denn nur in ihm liegt die Rettung am Tag des Herrn. Jesus Christus von Nazareth, das ist der Sohn Gottes. Und er ist es, der gestorben ist, damit wir an diesem Tag des Herrn eine Chance auf Rettung haben. Ja, mehr noch, dass wir da schon gerettet sind. Denn durch seinen Tod kann uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben werden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ob Hochmut, böse Taten, Ausbeutung, Wegsehen und Dulden, ja oder sogar der Kampf gegen Gottes auserwähltes Volk. All das kann uns durch Jesus vergeben werden. und auch alles andere, was sich an Sünde zwischen uns und Gott gestellt hat. Denn wo ich mein Leben Jesus gebe, da werde ich ein komplett neuer Mensch. Ich werde von Neuem geboren. Denn meine Schuld, sie wird auf Christus gelegt, der für diese Schuld den schlimmsten Tod überhaupt erduldet hat. Und nur deshalb, nur wegen ihm, darf ich heute auf die Rettung am Tag des Herrn hoffen. Nur deshalb kann ich dieses ewige Leben in Gottes Gemeinschaft erlangen, weil mir in Jesus vergeben ist. Dieses Buch Obadja, das mag uns als Gerichtswort Gottes manchmal unangenehm sein. Aber es zeigt uns ohne Schönmalerei die Schuld und die Sünde auf, die wir Menschen auf uns laden in unserem Leben. Es zeigt uns auf, wie sehr wir als Menschen die Erlösung in Jesus Christus brauchen. Denn sonst werden wir am Tag des Herrn nicht zu den Siegern, sondern zu den Besiegten zählen. Wer Obadja also liest und es als Spiegel für sein Leben nutzt, der fängt an, wirklich dankbar zu werden für die Vergebung und die Erlösung. Und er fängt an, auch sein Verhalten zu hinterfragen. Und deshalb hat dieses Buch, so kurz es auch ist und so anstrengend es auch ist, es zu lesen, uns auch heute noch ganz viel zu sagen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gerechte bist. Und Herr, es ist manchmal schwer auszuhalten, dass zu dieser Gerechtigkeit auch Gericht gehört. Vater, ich danke dir aber dafür, dass du all denen, die Unrecht erleiden, Recht verschaffen wirst. Dafür will ich dich loben und preisen. Und Herr Jesus, ich danke dir für die Vergebung, die wir unverdienterweise in dir haben dürfen. Danke, dass wir uns unter deine Gnade stellen dürfen, immer und immer wieder. Und du kennst jeden Einzelnen von uns, du kennst unsere Schuld. Du siehst unser Handeln, unser Hinschauen, unser Wegschauen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir es dir immer wieder hinlegen können und um Vergebung bitten. Und gemeinsam wollen wir das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.